Hi Christoph, sag mal, hast du die lilane Nespresso-Kapsel schon probiert? Wie ist denn die so?
Nespresso was?
Einen wunderschönen guten Montagmorgen hier aus der Gamers Global Redaktion. Neben mir steht
Christoph Hent, hallo. Und neben mir steht
Jörg Langer, hallo. Nachdem wir schon entdeckt haben, dass Christoph wirklich keine Ahnung hat von Nespresso-Kapseln, übrigens die Firma Nespresso ist ganz toll, bestellt über unseren, deswegen nicht, aber wir haben halt so eine Maschine. Nespresso ist sauteuer, die spinnen vor allem mit ihren Extra-Kapseln, die sie zu bestimmten Jahreszeiten bringen.
Jörg, wovon sprichst du? Ich habe keine Ahnung.
Für dich gibt's bald auch solche Tee-Kapseln, habe ich gehört. Das ist ja dann das allerletzte, also Tee aus solchen Kapseln, oder?
Ich trinke auch nicht so gerne Tee. Eigentlich trinke ich tagsüber nur Wasser.
Ja, vor allem ist das die Idee hinter den Teekapseln, glaube ich, durch und durch verdorben, weil bei Tee geht es ja nicht darum, wie bei Espresso, mit großem Druck da irgendetwas durch sehr dicht gestopftes Pulver durchzujagen. Also das ist wirklich, glaube ich, der Gipfel der Dekadenz, mit diesen Teekapseln jetzt noch anzufangen. Ja, und da wir gerade von Tee sprechen, lass uns doch über Skyfall reden, wo wir mit der Redaktion drin waren am Freitag.
Jörg, wie kommst du jetzt von Tee auf Skyfall?
So Engländer und so und Klischee. Aber lenk mal nicht ab, wie fandest du denn Skyfall ganz persönlich?
Sehr gut, muss ich sagen. Also vor allen Dingen die Action-Szenen, die fand ich einfach nur herausragend. Egal, ob jetzt die lange Eingangsszene, die bestimmt 10, 15, wenn nicht sogar 20 Minuten dauerte. Die Action-Szenen der Mitte fand ich sehr gut und das Finale war auch wieder ganz toll.
Ja, aber da in der Mitte wird es doch dann sehr konstruiert und ich würde mich auch mal freuen über einen Film mit dem Javier Bardem, der nicht, wie soll ich sagen, ihn als völlig durchgeknallten Bösewicht besetzt. Also da hat der Film angefangen, mich zu langweilen. Das wurde dann am Ende wieder besser. Es war zwar auch ein bisschen, ja, aber am Ende war es ehrliche Action, wo man nicht das Gefühl hatte, dass nur Computereffekte zum Einsatz gekommen sind.
Ja, da magst du natürlich sicherlich teilweise recht haben. Was mich vielleicht auch ein bisschen störte, der Film dauerte fast 2,5 Stunden und das ist mir schon für den Film etwas zu lang. Ich frage mich auch immer wieder, warum heutige Blockbuster immer über 2 Stunden gehen müssen.
Ja, aber wir sind ja hier ein Spielemagazin. Lass uns doch mal zu Spielen kommen. Was hast du denn am Wochenende gespielt, Christoph?
Ich konnte mich am Wochenende endlich mal mit Assassin's Creed 3 beschäftigen. Das habe ich zwar letzte Woche schon mal gemacht, aber leider nicht so intensiv, wie ich es gerne wollte. Und deswegen habe ich am Wochenende sehr viele Stunden damit verbracht. Und ich, in einem Wort gesagt, ich finde es grandios. Es gibt so viel zu entdecken im Spiel. Ich spiele jetzt seit 6-7 Stunden und nur Hauptmissionen und gerade mal die Hälfte, denke ich. Und daneben, ich kann noch jagen gehen, viele Nebenmissionen, die maritimen Missionen, die sind einfach super gelungen.
Aber sag mal, ist dir nicht aufgefallen, dass die Schiffe einen versteckten Außenbord-Turbomotor tragen müssen, um so über die Wellen zu flitzen, wie sie es tun?
Ja, aufgefallen ist mir das garantiert, aber ich finde es kein bisschen störend. Die Missionen sollen ja auch einfach nur Spaß machen und das machen sie. Ich erwarte von einem Assassin's Creed ja sicherlich keine Schiffssimulation.
Was ich noch gespielt habe am Wochenende, ich hatte so ein bisschen den Indie-Retro-Flash. Ich habe mir To the Moon neu installiert, die deutsche Version, wollte mal wissen, wie die so ist. Und zu meiner Überraschung ist die wirklich solide übersetzt. Also bei den allermeisten Spielübersetzungen, da drehen sich bei mir die Fußnägel nach oben und fangen an zu singen, weil die so bodenlos schlecht sind. Übrigens auch in Assassin's Creed gibt es da ein paar Sachen, die einfach nicht gehen. Und bei dem To the Moon, ja, ich hätte vielleicht im Einzelfall das oder jenes ein bisschen anders selbst übersetzt, aber es gab bislang keine einzige Stelle, wo ich es jetzt nur eine Stunde gespielt habe, wo ich jetzt gesagt hätte, was für ein Mist, oder die haben überhaupt nicht kapiert, um was es da geht. Also großes Lob, ich habe es gar nicht genau verfolgt. Ich glaube, das ist sogar eine Fanübersetzung. Also das scheint mir richtig gut gelungen zu sein. Und dann habe ich noch gespielt Gemini Rue, also Gemini Ruhe, was wir vor ja über einem Jahr, glaube ich, oder knapp einem Jahr getestet haben, auch mit einer 8.0. Christoph, hast du das mal angespielt?
Nee, ich habe es leider gar nicht gespielt. Adventures sind so gar nicht mein Fall. Die einzigen Adventures, die ich spiele, sind die LucasArts, die alten.
Naja, da wäre das vielleicht auch was für dich, weil zumindest von der Grafik her ist es doch sehr retro. Und bei mir passt natürlich auch das Blade Runner-Szenario. Ich liebe ja Blade Runner. Es ist einer der besten Filme aller Zeiten für mich. Und insoweit muss man bei mir ja nur ein bisschen Regen zuknipsen, düstere Stimme, Film-Noir-Feeling. Und dann bin ich ja schon mal sehr positiv voreingenommen sozusagen. Aber ich muss sagen, Chimamanda Rue, so interessant die Story ist, so sehr man wissen möchte, was am Ende rauskommt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir da mit einer 8.0 nicht so ein bisschen die Indie-Rosa-Rot-Brille auf hatten, weil als Adventure hat das doch schon ganz starke Macken. Also es gibt so die typischen Situationen, und zwar mehr als eine, und eine aber besonders schlimm kurz vorm Ende. Da weißt du ganz genau, was du tun musst. Das ist das einzig Logische. Das Spiel lässt dich nicht. Warum? Du hast eine eigentlich gar nicht direkt damit zusammenhängende andere Handlung nicht vorher erfüllt, die dir dann erst erlaubt, an der Stelle das zu machen, was du weißt, was richtig ist. Also das hat mich doch schon sehr enttäuscht, und die machen halt ein unglaubliches Schauplatz-Recycling. Du musst dauernd hin und her laufen, also die 6-7 Stunden Spielzeit, vielleicht auch 8, wenn man auf dem Schlauch steht, die entstehen zum Gutteil dadurch, dass du zwischen den immer gleich aussehenden Schauplätzen hin und her laufen musst. Also mir hat schon gefallen, ich habe jetzt auch die 10 Euro nicht fehlinvestiert gesehen. Aber also, naja, also wir sollten schon auch bei Indie-Spielen ganz normal bewerten und nicht immer dieses, ach, die konnten sich halt keine bessere Grafik leisten, da irgendwie als Entschuldigung anführen. Übrigens, die Grafik stört mich überhaupt nicht, im Gegenteil, die finde ich sogar Spielspaß steigern mit ihrem Retro-Charme.
Ja, ich habe die letzte Woche noch ziemlich viel WarZ gespielt. Und ich fange mal direkt mit dem Negativen an, und zwar ist das PvP-System. Also es ist im Moment noch die Alpha, und da stört mich einfach jeder menschliche Mitspieler, dem du begegnest, der ballert dich ab. Du kannst vorher wirklich 3 Stunden in der Welt unterwegs gewesen sein, gehst an einen interessanten Ort, da fängt dich einer ab, du bist tot und darfst dann wieder von vorne anfangen. Das stört einfach extrem gewaltig. Andererseits, die Welt in dem Spiel, die ist einfach richtig schön designt. Es gibt viele kleine Siedlungen, in denen es viel zu entdecken gibt. Es gibt 2 größere Städte, es gibt einen großen Flughafen. Und das Problem ist halt, dazwischen gibt es kaum etwas zu entdecken. Es gibt mehrere Wälder, die dürften aus meiner Sicht noch etwas dichter sein, aber selbst in den Wäldern laufen keine Zombies rum. Zombies und menschliche Mitspieler findet man eigentlich nur in den Siedlungen.
Aber jetzt darf ich mal einhaken. Also es hat nette Landschaftsgrafik, und sobald du einen Spieler siehst, bist du tot. Das klingt für mich nicht nach Spaß.
Ja, sehr bedingt halt. Es wird dann richtig spaßig, wenn man menschliche Mitspieler findet, die einem helfen und man in einer Gruppe unterwegs ist. Dann wird es ein ganz anderes Spiel. Aber bis dahin kann es sehr frustrierend sein, wenn man wirklich 2 Spielstunden unterwegs war und dann auf einmal aus dem Nichts abgeballert wird. Da hast du schon recht.
Ja, aber hast du es denn mal erlebt, dass du mit einer Gruppe rumgespielt hast? Oder versuchst du das jetzt im Sinne des Spiels dir so vorzustellen?
Nee, ich habe es tatsächlich erlebt. Also ich war in einer Stadt und wurde von Zombies verfolgt, habe mich dann auf das Dach eines Autos gerettet und habe dann im Chat nach Hilfe gerufen, und da kam auch ziemlich schnell eine französische Spielerin an, mit der ich mich dann längere Zeit unterhalten habe. Und dann haben wir später noch 2 andere Spieler getroffen. Ja, und dann waren wir halt mit einer Vierergruppe insgesamt unterwegs, und das war dann doch sehr spaßig. Allerdings fehlt dann etwas die Herausforderung. Die Zombies sind dann nicht mehr wirklich so, dass man Angst vor ihnen hätte.
Okay. Dann hat man Angst vor anderen Spielern, oder was ist dann das Prinzip?
Das ist eben noch im Moment das Problem. Es gibt keine richtigen Spielziele, man ist einfach nur in der Welt unterwegs und muss sich selber seine Aufgaben suchen, so quasi wie in DayZ.
Gut, schön, dass du es erwähnst, aber das klingt halt für mich doch alles ziemlich nach DayZ. Wirkt es denn gepolischter? Also bei DayZ hast du halt ganz komische Animationen und so weiter. Wirkt denn das wie ein fertiges Spiel?
Ja, es ist im Moment noch in der Alpha-Phase. Von einem gepolischten Spiel kann man im Moment ganz bestimmt noch nicht sprechen. Die Animationen sind noch sehr komisch, es gibt sehr viele Bugs noch. Es gibt zum Beispiel noch kein richtiges Freundschaftssystem. Also wenn man jemanden trifft, dann muss man den irgendwie übers Forum adden, damit man sich mit ihm verabreden kann. Direkt im Spiel geht es noch nicht. Es muss noch sehr viel gemacht werden. Also die Beta-Phase war ja eigentlich für letzte Woche schon geplant. Die ist jetzt auf Ende November verschoben worden, und das hat auch sicherlich seinen guten Grund. Eigentlich sollte das Spiel ja sogar schon im Herbst rauskommen. Ich glaube, das wird dieses Jahr auf keinen Fall mehr was.
Dann bin ich mal auf deine Preview gespannt, die du heute ja bringen wirst. Apropos bringen wirst, was bringen wir denn sonst so diese Woche? Wir haben einige Besuche anstehen. Benjamin ist in England, wie schon mal gesagt, wegen Black Ops von Mittwoch bis Freitag. Du bist auch unterwegs bei Square Enix?
Ja, am Mittwoch habe ich ein Date mit Lara Croft. Darauf freue ich mich wirklich sehr, weil ich bin einfach nur tierisch gespannt, was sie daraus machen. Auf der E3, die Präsentation, die sah ja doch ein bisschen mehr nach Quicktime-Spielchen aus. Auf der Gamescom konnte ich es leider nicht sehen. Mal gucken, ob sie die Rätsel sehr gut hinbekommen, ob die Open World funktioniert, die sie in Ansätzen versprochen haben.
Na, da sind wir alle gespannt. Aber ja, ich bin dem Ganzen durchaus positiv eingestellt. Diese Woche gibt's ansonsten wahrscheinlich einen Check-in 2-Test. Wir werden endlich die Dead Space 3 Preview bringen, die schon für letzten Freitag angekündigt war. Übrigens, also teilweise können wir auch an solchen Verschiebungen gar nichts. Der Artikel ist fertig, aber Electronic Arts hat in ihrer göttlichen Weisheit beschlossen, aus nicht näher uns erläuterten Gründen, das Embargo halt noch mal eine Woche zu verschieben. Das sind halt so die kleinen Nicklichkeiten. Das Miyamoto-Interview, das wieder in einigen anderen Kleinigkeiten hängt, kommt jetzt wahrscheinlich am morgigen Dienstag. Das heißt, wir haben wieder einiges für euch in Vorbereitung. Es lohnt sich, jeden Tag, jede Stunde, nein, jede Minute bei gamersglobal.de vorbeizuschauen und bringt alle eure Freunde mit. Dies war eine Werbedurchsage der Gamers Global Corporation.
Ja, nach dieser Werbepause kommen wir dann mal zu unserer Frage der Woche, die diese Woche von einem anonymen User kommt. Könnt ihr nicht mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie das so hinter den Kulissen aussieht bei so einem Presseevent? Gibt es da Groupies, die den Spieleentwicklern hinterher lechzen?
Nein, natürlich lechzen die uns hinterher, was auch kein Wunder ist, weil die Spielefirmen natürlich sich keiner Ausgabe zu schade sind, um uns Journalisten zu verwöhnen. Das fängt damit an, dass wir von Limousinen, in denen Champagner gereicht wird, dorthin gebracht werden zum Event. Wir werden dann von zumeist 7, manchmal sind es auch 9, lustige Lieder singenden Jungfrauen begrüßt. Leider sind die dann schon über 60, das soll es geben und so weiter. Na, also Presseevents sind in aller Regel keine glamourösen Veranstaltungen. Es gibt aber auch da Ausnahmen. Aber in der Regel geht es darum, das Produkt zu sehen, genügend zu spielen. Die meisten Hersteller haben auch mittlerweile kapiert, dass sich die Redakteure wenig drüber freuen, 12 Stunden in der Weltgeschichte herumzudüsen, um dann 2 Stunden lang ein Mini-Event zu erleben. Sondern der Trend geht ganz klar dorthin, dass man wirklich Zeit mit den Spielen hat. Und jetzt bei Black Ops, beim Benjamin ist das bestimmt im netten Hotel, aber da geht es vor allem darum, viel Zeit mit dem jeweiligen Titel zu verbringen. Und manchmal gibt es aber auch richtig schöne Events, die in einer tollen Location sind. Christoph, du warst ja auch schon in Spanien zum Beispiel.
Ja, ich war Ende September in Spanien, in Madrid, die Pro Evolution Soccer Weltmeisterschaft. Und das war schon ein sehr schönes Event, also auf der Ehrentribüne vom San Bernabeu Stadion. Das war schon ein tolles Erlebnis und das Hotel war ein richtig schöner Laden, grandiose Zimmer, da kann man sich echt nicht beschweren. Allerdings kann ich sonst Jörg nur zustimmen, die meisten Events laufen dann doch recht normal ab. Man kommt in einen Raum rein, in dem mehrere PC-Stationen oder Konsolenstationen aufgebaut sind und spielt da halt seine 2-3 Stunden das Spiel.
Das Interessanteste ist halt meistens, dass doch dann Entwickler vor Ort sind, die man befragen kann und ja. Allerdings, um ganz ehrlich zu sein, ich ziehe jede Preview-Version, die wir hier selbst auf einer Debug-Konsole laufen haben, natürlich jedem Event vor, einfach in den eigenen Räumlichkeiten zu sein, mit Ruhe, mit eigenem Timing dran zu gehen. Das hat schon Vorteile. Wobei, gerade fällt mir ein, so von wegen verwöhnt werden. Also, ich habe es schon auch mal erlebt, das war lustigerweise auch Konami, dass dann fernab der eigentlichen Spielflächen so Massagestühle aufgebaut waren mit den zugehörigen Masseuren und Masseurinnen und das konnte man schon nutzen, allerdings halt so züchtig wie auf einer Messe oder auf dem Flughafen, man setzt sich da natürlich bekleidet hin und man fängt nicht an, sich da auszuziehen, in den Bademantel zu steigen und ich weiß nicht, sich mit ätherischen Ölen einreiben zu lassen, aber ehrlich gesagt, ich habe das trotzdem nicht genutzt, das kam mir irgendwie ein bisschen verrucht vor. Mir als braven Schwaben, weißt du?
Du wirst es kaum glauben, ich habe mich noch nicht mal auf der Gamescom von den Damen massieren lassen.
Okay. Aber bevor wir jetzt weiter über Massieren reden, vielleicht noch ein kleiner Ausblick. Wie schaffen wir denn da jetzt die Kurve? Eine exklusive Vorschau. Es wird das nächste Retro-Gamer-Heft geben, hier und jetzt angekündigt. Und zwar, so wie es aussieht, im Februar 2013, eher Anfang bis Mitte des Monats. Und da fangen wir jetzt so langsam schon wieder mit den Arbeiten an und ihr könnt euch auf ein schönes zweites Retro-Gamer-Heft freuen, wo wir dieses Mal auch versuchen werden, das Ganze noch ein bisschen besser auf den deutschen Markt auszurichten und wir wahrscheinlich auch den ein oder anderen wirklich für dieses Heft dann extra produzierten Artikel drin haben werden. Das als kleine, kostenlose, hochexklusive, geheime Ankündigung hier im Gamers Global Montagmorgen-Podcast.
Jörg, wir haben 12:04.
Montagmittag-Podcast. Dann sagen wir doch mal ganz schnell.
Tschö.
Tschüss, bis nächsten Montag.
Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.